für Musiker. Jeden Sonntag kommen Bassist Andreas Reiner und Schlagzeuger Doss. Sande durch musikalische Themen teilen Interessantes, Unterhaltsames und Hilfreiches. Das Lernen und Spielen eines Instrumentes und das Leben als Musiker in einer spannenden Reise mit all ihren Höhen, Tiefen und Herausforderungen. Egal, ob man just for fun oder als Profi unterwegs ist.
Yeah.
Geil.
Moin. Das wird der nächste Opener für die nächste Jam Night, oder?
Ja, du meinst, ich muss das dann noch live sprechen, oder was?
Den ja, genau.
Den Text, den ich da damals verbrochen habe.
Ja. Du machst den Rap.
Ach ja, genau. Danke an dieser Stelle nochmal an den Martin, der schon wie angekündigt mit unserem Intro-Song und der KI nach der entsprechenden Folge rumprobiert hat und einfach unseren Infotext aus der Podcast-App mit dem Intro-Song verheiratet hat.
Ja.
Und das klingt dann so. Ja.
Ja. Kann man mal machen, ne? Lassen wir das jetzt so. Ich hab ja noch eine andere Idee fürs Intro, aber du musst mal aus dem Quark kommen. Beziehungsweise,
ja,
nee,
ja.
Jetzt muss ich wieder aus dem Quark kommen.
Ich glaub, ja, jetzt, genau, ich habe meine Bringschuld nach längerem auf die Füße treten, dann
ja.
Endlich. Genau.
Ja, ja, ja. Okay, dazu später mehr.
Wie geht es dich?
Ich würde ja sagen, ey, alles voll schick und im Grunde genommen ist auch alles voll schick, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so dermaßen gestresst war, weil natürlich jetzt die letzten zwei Wochen, das habt ihr mitgekriegt, der Schuljahr ist wieder neu losgegangen, soweit so normal, soweit so stressig, das übliche Termin rumgeschubse, man denkt irgendwie nach zwei Tagen, ich höre jetzt auf damit und keine Ahnung, werd Burgerbrater bei McDonald's oder dergleichen, Hashtag not sponsored. So, dann hatte ich ja jetzt nochmal so zwei interessante Exkursionen an einem anderen Instrument, das war ja durchaus auch vorbereitungsintensiv, also das hat ja schon auch richtig, richtig Zeit gekostet, damit ich da die Jungs und Mädels nicht irgendwie in die Schitte ziehe, das hat auch gut funktioniert. Und dann ist es so, dass ich ja heute einen Gig spiele, der auch sehr interessant ist. Gestern kriege ich noch so eine Nachricht. Also du kannst auch Nein sagen, aber was machst du denn jetzt am Samstag? Und jetzt lerne ich noch ein 23 Song starkes Programm bis übermorgen von diesem Programm kenne ich genau zwei Songs. Und es gibt keinen Live-Mitschnitt und so. Also das wird auf jeden Fall sportlich und No Pressure ist ein ziemlich großes Stadtfest und wirkt so ein bisschen wie der Headliner-Slot. Also.
Ja, und es sind auch nicht nur 0815 Nummern. Also da sind ja ein paar Nummern, wo Tempi-Wechsel drin sind, ja, und sowas, ja, ne? Ja. Im Song. Und ja, stelle ich mir interessant vor. Ist auf jeden Fall jetzt, wir haben ja irgendwann mal diesen bösen Begriff vom Adult Pop gehabt.
Ja. Genau.
Das ist schon erwachsen, was die Jungs da spielen.
Ja, ja, das ist nicht ganz ohne und ist einfach viel zu wenig Zeit, ich werde halt nicht fertig. Wir nehmen ja heute schon anderthalb Stunden früher auf als sonst, aus Gründen. Und ich bin ja auch schon ein bisschen länger im Studio und wenn ich dann heute nach Hause komme, wird morgen früh nochmal der Wecker wahrscheinlich um 6 Uhr klingeln und dann werde ich wirklich bis zu dem Moment, wo ich losfahre, hören, spielen, schreiben und nach dem Soundcheck hören, spielen, schreiben. Wir spielen dann nicht mehr nach dem Soundcheck, aber du weißt, was ich meine, ne? Also.
Ja, aber das Gute ist ja, dass man, ich habe das am Samstag, letzten Samstag gehabt, da habe ich auch ein Stadtfest gespielt und habe im Prinzip alle bis auf den Schlagzeuger auf der Bühne kennengelernt. Mhm. Und dann steht man da und spielt und denkt so, mein Gott, was haben wir früher geprobt und es war nicht halb so fett, so, ne? Also das Gute ist ja, dass irgendwann, wenn alle ein gewisses Level haben, dass es einfach sehr gut funktioniert, dann ist natürlich trotzdem eventuell der Wahnsinn los, weil vor uns hat eine Big Band gespielt und geplant die haben zwar pünktlich aufgehört um 19.15 Uhr, aber es war tatsächlich geplant, dass wir um 19.30 Uhr anfangen und wir hatten keinen Soundcheck oder so.
Ja.
Jetzt hatten wir den einzigen Luxus, dass unser Schlagzeug schon auf einem rollbaren Podest quasi auf einem Seitenstück der Bühne aufgebaut werden konnte. Ich habe meinen Kram ja eben auf Rollen. Jetzt aber gut, stell dir vor, Viertel nach Schlussakkord, bis die Big Band dann von der Bühne ist. In der Zeit war vorne am Bühnenrand eine Preisverleihung und die haben auch noch quasi 3 Minuten zu früh gesagt, und jetzt für euch! So, ne? Und boah, und dann ohne Soundcheck, du wusstest, klar, also ne, man hat so ein bisschen irgendwie gesagt, was man auf dem Monitor möchte, aber du wusstest auch gar nicht, ob das dann drauf ist oder so. Und dann haben wir auch zum Warm-up als erste Nummer sowas gehabt, wo man sich schön relaxed reingerufen kann, nämlich Ain't Nobody von Chaka Khan. Also im Prinzip so für einen Bass, ne, wenn du diese Synthie-Keyboard-Geschichte da spielst, die ist richtig anspruchsvoll,
Drums
dass du,
auch.
Dass du das irgendwie geil spielst. So, da musst du echt aufpassen, dass du mit der rechten Hand zum Beispiel irgendwie mal einen Ton mit dem Zeigefinger anfängst, damit du 7 Töne später mit dem richtigen Finger wieder in diese Oktavschaukel dubi-dubi kommst, weil wenn du das mit den anderen, mit den Fingern andersrum machst, dann klemmt das irgendwie und so. Boah, und ich war dann echt froh, als ich so gemerkt habe, okay, ist so, ich höre wenigstens von allem so ein bisschen, ne?
Ja.
Und aber das ist so, Gigs sind ja dann auch lustig mit der heißen Nadel. Wir haben dann also vorher noch mit der Sängerin über die Setlist gesprochen und dann sagte irgendjemand so, coole Setlist übrigens auch. Jump fällt ja so ein bisschen raus, ne? Und dann guckte sie so und sagte, ach, ich, ja, weiß ich nicht, finde ich jetzt gar nicht so, ne? Und dann haben wir als Zugabe so uns kurz angeguckt und so, ja, komm, jetzt hauen wir Jump raus, ne? Und die Band so on fire. Und dann läuft die Sängerin so einmal ganz in Seelenruhe im Kreis und sagt zu allen, übrigens, ich meinte ein anderes Jump, das kann ich nicht. Und dann hat sie das aber super moderiert, so irgendwie ist das eine geile Band und so, wisst ihr was, da habe ich noch mehr Bock auf das und das und dann haben wir so einen Übergang gespielt und sind einfach in eine andere Nummer rübergegangen, das war eigentlich am Ende total geil, aber das ist halt, wenn so Sachen, weißt du, wenn sich alle auf der Bühne quasi kennenlernen, aber es ist schon immer wieder krass, wenn man so denkt, irgendwie, wenn man das vor 20 Jahren versucht hätte, was wäre das, eine Katastrophe geworden, so. Also von daher bin ich sicher, du lieferst da morgen einen fetten Job ab und fertig.
Ja, im Rahmen der Möglichkeiten, aber es ist schon stressig, weil manche Tracks sind komplett frei, ohne Klick. Manche sind mit Klick, manche sind mit Track. Und ich weiß noch nicht, wer die Tracks spielt. Ich weiß nicht, wo ich meinen Klick-Track für die Tracks herkriege. Also das, ich habe auch noch gar nicht alle Informationen. Also es wird wirklich bis zur letzten Minute anspruchsvoll sein. Wie gesagt, es sind so ein Stück dabei, habe ich ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, Meatloaf-eskes 8,5-Minuten-Ding, 4 Geschwindigkeiten, eingeschobene Takte. Also wirklich so, Gott, ich mache 3 Kreuze, wenn ich morgen Abend im Bett liege.
Ja, aber da sind wir ja quasi nochmal im Thema der letzten Folge, mit, wo du schon sagst, mit Klick, ohne Klick etc. Und da haben wir auch schönes Feedback bekommen. Wölfi hat geschrieben, wir verwenden aktuell Studio One die Showpage. Wenn zu viele Mitglieder der Band nicht zur Probe kommen können, dann werden die entsprechenden Instrumente einfach als Backing-Track abgefeuert. Das funktioniert super. Ja, erstmal danke, dass quasi das der Proof ist von dem, was er das denn letztes Mal erzählt hat. Und dann hat uns der Ansgar noch geschrieben und ich würde sagen, wir teilen uns das so auf. Ich lese die Frage vor und du packst dein geballtes Wissen aus und beantwortest sie. Also, hallo ihr Groove-Minister, sehr coole Folge zuletzt. Da wir just gestern bei unserer Probe Bubbles von Biffy Clyro probiert haben, fragte ich mich Folgendes. Wie kann man ein durchgehendes Klicksignal auch im 7/8-Teil, Übergang 4/4, 7/8, sicherstellen? Macht man am besten einen zweiten Klick und startet, wenn der 4/4 aufhört? Wie diesen dann auslösen oder als Backing-Track? Fragezeichen. Dann haben wir aber einen sehr strikten Ablauf. Meine Wahl wäre ein SPDSX oder das Raumschiff unseres Gitarristen, in Klammern Multi-Effekt-Pedal. Hintergrund, wir hatten über Moises den Click-Track erzeugt, der den Übergang in den 7/8, nee, der Übergang in den 7/8 war dann der totale Rhythmus-Terror. Grüße, Ansgar.
Ja, alles klar. Pass auf, erstmal ist natürlich ein mega geiles Stück und ich habe das ja immer wieder hier schon mal ein bisschen formuliert, ne, ich oute mich da mal, ich bin totaler Biffy Clyro-Fan und das ist so eine von den Bands, die ja auch im Mainstream irgendwie existieren und das ist, die haben bis auf, ich würde sagen, Biblical und noch einen so einen weiteren Song, gibt's da keinen Song, wo du mitspielen kannst als Drummer so und auch als Bassist, weil die machen so oft so Oddmeter, aber du merkst das beim Hören erstmal gar nicht, bis du irgendwie die Sticks in die Hand nimmst und denkst, boah, auf der Song klingt aber mega, da, boah, da spiel ich einfach mal ein bisschen dazu. Oder spielst du anderthalb Takte gerade aus und denkst, was ist hier los, so, ne? Und also das ist halt wirklich absoluter Standard. Die machen immer so einen Quatsch irgendwie und das ist aber musikalisch total sinnig toll. Also es ist im Grunde genommen, es ist sehr schwer, einen Song bei dem im Repertoire zu finden, der sowas nicht macht. Lösungsansatz, gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also ihr könnt dann einen festen Backing-Track programmieren in der DAW eurer Wahl, der dann wirklich genau das automatisiert dann macht. Ich würde wahrscheinlich ich habe den Song jetzt gerade nicht perfekt vom Tempo im Ohr. Ich würde wahrscheinlich zum Übergang zwei Takte vorher den Vierviertelklick schon achteln, also mit so einem kleinen Cue, also so ein, wenn, ich sag mal, wenn das mal ein Viertelding ist, ja, dann würde ich zwei Takte bevor dieser Wechsel käme, und dann schon 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So würde ich das machen. Also das ist aber auch eine persönliche Präferenz. Und wie löst man das jetzt aus? Also entweder macht ihr einen stabilen Track. Wenn ihr keinen stabilen Track machen wollt, sondern einen, wo ihr flexibel mit seid.
Hört sich so an, ja.
Ja, dann kann man das mit einem SPDSX machen. Das Problem dabei ist aber, also du kannst auf einen Pad einfach diesen Viertelklick legen und auf einen anderen Pad den Achtelklick. Das Problem ist, du musst ihn dann halt perfekt einstarten. Es gibt da nämlich keine Einstartquantisierung und das kann natürlich im Eifer des Gefechts auch richtig daneben gehen und vor allem, wenn ihr dann, wenn ihr auch die Frequenz des Klicks sozusagen verdoppelt, dann ist das doof, wenn der irgendwie ein paar Millisekündchen zu früh oder zu spät eingestartet wird, weil dann einmal die Band so einen Ruckler hat. Wenn mit dem SPDSX, wenn ihr das damit macht, würde ich einfach die ganze Zeit einen Achtelklick laufen lassen, ehrlich gesagt. Dann müsst ihr gar nichts wechseln. Das heißt also, wenn das euer Pulstempo am Anfang wäre, dann wäre der Klick dazu schon die ganze Zeit dum, 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 und den würde ich halt laufen lassen. Und das Ganze aber dann ohne Vierviertelbetonung, also nicht die Eins irgendwie laut betonen, weil dann bist du natürlich, wenn du damit noch nicht so geschult bist, total wahnsinnig. Und dann läuft einfach der Klick und ihr spielt und wenn es dann kommt, dann habt ihr halt dum, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also dann läuft halt einfach die ganze Zeit ein permanenter Klick durch. Das wäre eine Möglichkeit. Am elegantesten wäre ehrlich gesagt Ableton. Bei Ableton habt ihr nämlich eine sogenannte Einstartquantisierung. Das heißt, da kannst du einfach einen Click-Track machen, der macht Viertelnoten, wie du das haben willst. Und dann kannst du das einstellen, wie viel früher Ableton dir zuhört, wenn du die nächste Sequenz triggerst. Also du kannst zum Beispiel sagen, im Takt vorher. Und dann kannst du irgendwann vorher im Takt oder zwei Takte vorher sagen, starte schon mal, ne, wenn diese zwei Takte zu Ende gelaufen sind, starte dann bitte den nächsten Klick. Das heißt, du kannst zwei Takte vorher schon mal da draufhauen, kannst dich auf den Fill konzentrieren, was du spielst, und Ableton wird dann zum richtigen Zeitpunkt den anderen Click-Track starten. Und das kannst du beliebig oft machen und dann auch wieder in vier Viertel zurückgehen. Also da gibt's unterschiedliche Optionen. Und ich würde wahrscheinlich, wenn es eine ganz einfache Lösung sein soll, mit dem SPDSX, ich würde einfach die ganze Zeit einen Achtelklick laufen lassen.
Ja, klingt logisch für mich. Danke für diese gute Frage, wo wir das vom letzten Mal auch nochmal quasi so in die Praxis kriegen. Und wie wir es letztes Mal eben auch gesagt haben, die Verwendung von solchen Click- oder Backing-Tracks sind dann tatsächlich auch Überaufwand, wie dein Instrument zu üben. Ne? Also das sollte man dann auch mal ausprobieren. Im Zweifelsfalle, wenn ihr die technischen Möglichkeiten habt, versucht ihr die verschiedenen Sachen jetzt mal. Genau. Da würde ich sagen, viel Spaß damit.
Ja, bin gespannt aufs Ergebnis.
Ja, wir wollen dann den Mitschnitt haben, den wir hier vorspielen können, mit dem perfekten Übergang.
Genau, mit dem perfekten
Genau, da haben wir noch cooles Feedback bekommen. Ja. Einmal aus der Kategorie, wo der Podcast gehört wird. Das ist schon ein bisschen älter hier angekommen, aber hier, wir vergessen nichts. Genau, also die Konstanten während des Umzugs, Farbe überall, hopfenhaltiges Erfrischungsgetränk und Hauptsache Groove Podcast. Bei 1 angefangen, mittlerweile bei Folge 70. Entweder müsst ihr schneller aufnehmen oder wir müssen schneller renovieren, umziehen. Liebe Grüße aus mittlerweile Dortmund. Finde ich großartig. Ja. Und dann kam noch, Basic ist ja so, Bassic, keine Ahnung, das größte deutschsprachige Bassforum. Da hat jemand auch mir geschrieben, ich höre mich gerade durch und es macht total Spaß. Ich habe immer wieder vergessen, dass es den Podcast gibt und aktuell ist es mein Lieblings-Ich-fahre-zur-Arbeit-Event. Danke dafür, das freut uns sehr. Total. Und ich glaube, das war der Matt Skipper und der hat mir dann nämlich auch noch was anderes geschrieben. Und zwar habe ich ja letzte Folge auch so zum Thema Backing Tracks erzählt, wo mir das erste Mal, glaube ich, aufgefallen ist und habe von dieser WDR Rocknacht erzählt, hatte so auf Ende der 90er getippt und dann schrieb mir eben auch genau dieser Matt Skipper, wo habe ich es denn? Genau. Die Osterrocknacht mit den Pumpkins, Cypress Hill, Garbage und so weiter war 1996. Da war ich auch. Übrigens, coole Folge. Genau. Also, und dann habe ich wieder gedacht, verdammt, ich bin alt. Genau. Ja, Mist.
Ach ja. 1996, guck mal, da war ich 7. Da bin ich wortwörtlich mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gerannt.
Ja, da war ich dann ja in den Teens und ich weiß, dass wir nach dem Ding mit der Bahn nicht mehr weggekommen sind und dann mehr oder weniger bis dann morgens um, ich weiß nicht, 5 die erste Bahn wieder fuhr, auf dem Düsseldorfer Hauptbahnhof da irgendwo gechillt haben. Und es war interessant, was nachts so auf dem Hauptbahnhof für Menschen halt einfach.
Ist es immer. Ist es immer. Aber nachts ist auch immer interessant, nicht nur am Hauptbahnhof. Aber das ist ein anderes Thema. Apropos Thema, haben wir vorab noch was oder gehen wir rein? Ich bin nämlich heiß wie Frittenfett heute. Ja,
zwei, drei Sachen haben wir noch. Und zwar, das Bass and Drums Weekend ist ausverkauft. Yeah. Die Warteliste ist geöffnet. War natürlich so, dass das dann. Dustin und ich dachten erst, oh wow, wir haben groß und fest hier behauptet, das tut sich bestimmt in 1-2 Tagen, bitte beeilen. Und dann ging zwar direkt ein Platz weg, aber 2 blieben noch. Ja. Und dann war aber irgendwie Freitag und dann schrieb Dustin mir irgendwann eine Nachricht, so jetzt sind wir wirklich ausverkauft innerhalb von kürzester Zeit. Und dann plöppten aber sofort dahinterher quasi noch weitere Versuche. Genau. So, gibt's noch einen Platz, gibt's noch einen Platz? Ja, schade, du bist eine halbe Stunde zu spät. Ja. Und ich habe jetzt auch schon quasi Leute, die gesagt haben, hier nächstes Mal bitte oder wenn jetzt einer krank wird und ich habe jetzt heute Morgen hier noch gehört über die Kids, die halbe Nachbarschaft hat Corona, wer weiß, was passiert. Also vielleicht gibt es noch einen Nachrückerplatz, also meldet euch ruhig und genau.
Tragt euch ansonsten auf der
nächstes Mal.
Ja. Genau. Ja, das war ja dann, genau, das war dann quasi nach der Aufnahme der Podcast-Folge, war so plupp, 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 plupp. Ja. Und dann war voll. Genau. Okay, cool. Das war alles und dann gehen wir rein.
Nein, hast mich darauf hingewiesen, dass es heute übelst Zeit wird, unsere 100. Folge zu teasern. Du erinnerst dich?
Ja. Entschuldige, ich bin ein bisschen, ich habe wenig geschlafen.
Ja. Vom Keyboard-Stress in den neues Programm-Stress. Und zwar wollen wir mit euch einen Live-Hang quasi machen und haben uns dazu den Tag der Deutschen Einheit ausgesucht, Feiertag.
Ich weiß nicht, ob das so ein Tag ist, den man feiert nach letztem Sonntag, aber wenn du das sagst.
Ich glaube, wir haben mal so 18:30 in den Raum geworfen, so Abendstunde und so, dass man danach noch irgendwie den Film der Wahl anfangen kann, keine Ahnung.
Wir sind bis zur Tagesschau durch.
Ja, genau. Und genau, das heißt, es wird eine Möglichkeit geben für euch, wir werden das auch nochmal unseren Patreons als Ersten kommunizieren quasi, dass es einen Link gibt, wo wir im Prinzip wie einen großen Zoom-Hang hier alle zusammen sein können. Und dann machen wir eine lustige Fragerunde. Ihr fragt uns, wir fragen euch. Jeder fragt jeden. Naja, und dann machen wir eine schöne Sendung und vielleicht mal gucken, wir haben ja so neue Funktionen entdeckt in unserem Tool. Vielleicht gibt's das aber auch noch sogar auf irgendwelchen Dingen wie, weiß ich nicht, Insta, YouTube. Ich weiß nicht, da bist du wahrscheinlich auch mehr der Experte. Wir gucken mal, was wir machen können.
Genau, also so, wenn ich das richtig verstanden habe, das müssen wir vorher mal vielleicht auch ausprobieren, wird es so sein, dass wir dann, ich sag jetzt einfach mal, den Hauptteil der Aufnahme sogar Livestream werden. Also zumindest wollen wir das mal versuchen. Wir probieren das mal vorher aus, ob das cool ist. Genau.
Sobald es jetzt irgendwie du streamst einfach mal irgendwann, wenn du Mittagessen kochst oder so, deine besten Kochrezepte und dann testen wir das mal.
Ja, Spaghetti mit Ketchup. und jede Menge Rührei. Okay, gut. Aber können wir jetzt endlich ins Thema? Ich will endlich auf Play drücken. Darf ich?
Ja? Ja, was ist denn das Thema?
Ja, was ist denn das Thema? Das Thema ist, wie geht eigentlich Pop? Und das war ganz lustig. Bei solchen Sachen finde ich das immer ganz interessant. Wir sprechen uns dann ja nicht ab, was wir hier so für Hörschnipsel vorbereiten. Und ich dachte so, ja gut, Michael Jackson und so, das wird der Andreas ja dann wohl machen und so Gedöns. Und dann dachte ich, was ist denn für mich, wenn ich an Popmusik denke und für Musiker interessant und relevant, was wäre so für mich die Definition? Und dann gab es ja tatsächlich also für mich, auch als Fan, ich gehe mal bei dir davon aus, ähnlich, gab es ja im Grunde genommen quasi so eine Art Jahrhundert-Event und ich möchte gern starten mit meiner musikalischen Definition von Popmusik. Bist du bereit?
Ja.
Mal gucken.
Sally can
damit lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, oder?
Nee, ich habe Schüler, Schülerinnen, die versucht haben, Karten zu kriegen und es teilweise nicht geschafft haben, aber ich kenne auch welche, die Karte und Hotel und alles am Start haben nächstes Echt? Jahr.
Boah, ich bin neidisch. Also falls hier jemand zuhört, ich würde eine Karte übernehmen, wenn eine frei würde. Ich wäre dabei und wenn ich zu Fuß bis dahin laufen muss, ist mir egal. Also ich würde es mir sehr gern angucken.
Also ich habe hier im Prinzip zwei Listen. Ich habe eine Liste mit den naheliegenden Pop-Beispielen, sag ich mal, die irgendwie aber sowieso jeder kennt und für die man aber auch, genau wie für dein Hörbeispiel, wenn du das heute im Radio hören willst, musst du ja WDR 4 irgendeine Oldie-Sendung hören. Ich habe mal komplett versucht, Sachen zu finden, die nicht zu alt sind und die auch teilweise jetzt einfach gar nicht vielleicht auch Sachen sind, die ich jetzt privat höre oder so, die aber einfach im Unterricht aufploppen oder so. Und genau, auf der anderen Seite habe ich aber natürlich auch eine Liste, wo eben Sachen drauf sind, die, also du sagtest gerade Michael Jackson, habe ich jetzt tatsächlich kein Hörbeispiel rausgesucht, weil es kennt jeder, aber natürlich definiert bei Michael Jackson zum Beispiel ganz oft der Bass den Song.
Zum Bleistift.
Oh, das macht den Moonwalk. Sehr gut.
Ja, auf meinem. Warte.
Oh, nochmal. Jetzt habe ich es weggedreht. Ja. Der Rollstuhl-Moonwalk, sehr schön. Ja, good. Der Bürostuhl-Moonwalk, sehr schön.
Ah, sehr schön.
Ja, die Patreons haben wieder was zu gucken.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Instagram bestimmt auch dann irgendwann.
Und ich habe dann tatsächlich eher in eine ganz andere Kategorie gegriffen. Das war mir aber vorher auch gar nicht klar. Das war so eine unbewusste Entscheidung mehr, ne? Und die Frage ist ja, also als du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich so gedacht, oh Gott, wie willst du das beschreiben? Wie willst du jetzt von Elvis bis heute beschreiben, was Popmusik ist? Weil das ja auch mal sehr zeitgebunden ist quasi, ne? Und ja, wenn man es jetzt irgendwie, ja, wie will man das ausdrücken, ne? Also Popmusik ist halt ein Genre, was durch eingängige Melodien, vielleicht einfache Strukturen, eine breite Masse anspricht, also auch immer ja so ein Jugendkulturphänomen ist irgendwie, ne? Kombiniert aber irgendwie auch verschiedene Elemente von Musik. Also ich würde sagen, heutzutage ist ja in Popmusik irgendwie auch, Hip-Hop, elektronische Musik, Dance, aber auch Rock oder was weiß, ist ja alles irgendwie drin. Gerade heute ist das ja sehr, sehr Crossover immer. Legt definitiv Wert auf Radiofreundlichkeit. Da gibt's dann ja immer so, oh, jetzt ist das Gitarrensolo gestorben. Oh, jetzt müssen wir quasi nach 30 Sekunden im ersten Refrain sein. Oh, jetzt müssen wir das. Also es gibt immer so dieses Ding, dass man guckt irgendwie, also sehr kommerziell auf jeden Fall, ne? Zeitgemäß passt sich aktuellen Trends an, wobei es natürlich auch immer die Nischen gibt von Popmusik, die irgendwie das Gegenteil machen und total Kunst sind und ne. Aber genau. wenn wir jetzt einfach das breite Massenphänomen sehen, genau, ja, oder würdest du Popmusik ganz anders beschreiben?
Nee, alles, was du sagst, und in der, in der Breite auf jeden Fall eher musikalisch einfache Strukturen, aber auch, also Popmusik hat ja, oder Popularmusik, würde ich sagen, hat ja einen so dermaßen verrückten Wandel hingelegt, also von, ich sag jetzt mal, 60er bis heute. Das ist ja einfach, das ist im Grunde genommen eigentlich die, ich sag das jetzt mal, wahrscheinlich kippen gleich alle Jazzer und alle Klassiker hinten rüber, aber das stellt ja im Grunde genommen schon die gesamte Breite der Palette irgendwo dar. Also ich werde Popstücke finden, die sehr, 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 sehr eng an klassische Musik erinnern mögen. Ja.
Ja.
Ich 1991 war Nirvana-Pop. Also die Frage ist, wo ziehst du sozusagen die Grenze, ne? Also ist Pop für dich das, was gerade in der Dekade, in dem Jahrzehnt oder sagen wir in so einem längeren Zeitraum, das, was die ersten 10 Plätze der Charts, der Mainstream-Charts sozusagen belagert? Dann war Nirvana Pop 1991, ne? Mitte der 90er war dann Don't Look Back in Anger Pop, wobei das, wie gesagt, so meine persönliche Definition von Popmusik auf jeden Fall. Oasis ist sicherlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und dann gibt es, ich habe extra, um so eine gewisse Bandbreite darzustellen, habe ich auch mal ein bisschen nischig gefischt. Komm, ich mach mal noch einen. Was hältst du davon? Ja. Da haben wir beide überhaupt nichts zu melden, aber ich finde, das ist eins der schönsten Stücke überhaupt. Und ich dachte mir, komm, einen deutschen Song wolltest du mir haben. Bist du bereit?
Hm.
Ich hoffe, du bist nicht ganz nah am Wasser gebaut. Ich finde das sehr traurig.
Vom goldenen Balkon die Unendlichkeit bestaunt, alles versunken, trunken und alles war erlaubt, zusammen im Zeitraffer mit Sommernachtstraum. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Nur der Schnurr, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Dein sicherer Gang, deine wahren Gedichte, deine heitere Würde, dein unerschütterliches Geschick. Du hast der Fühlung deine Stirn geboten, hast ihn nie verraten, deinen Plan vom Glück, deinen Plan
ja,
vom Glück.
Das, als
das läuft ja auch
Gegenbeispiel zu Pop ist oberflächlich oder so, ne? Also
ja.
Herbert Grönemeyer mit dem Song für seine verstorbene Frau, das
genau.
Ist tief auf jeden Fall. Das ist alles
inhaltlich
andere als oberflächlich.
Genau, inhaltlich und musikalisch.
Ja.
Und ich dachte mir, ich will ein so ein Kontrastding hier auch haben für, ne? Ich habe meine Shownotes sind ganz einfach. Alles, wo Phil Collins involviert war oder ist. Das ist für mich auch total die Definition von Pop. Habe ich natürlich auch gleich ein Hörbeispiel zu. Da habe ich noch geschrieben, Drums super wichtig, vor allem Backbeat und Bassdrum. Also in keiner anderen Musik so über die Jahrzehnte gerechnet ist, sind Bassdrum und Snare so dominant im Mix wie im Pop. Im Rock ist das auch so, aber im Rock hast du oft Sounds, die wie noch eher wie ein echteres Schlagzeug klingen. Hm. Und bei Pop ist es wirklich sehr zentriert. Also der Groove, der Beat, das ist das, was so in der Mitte steht. Direkt nach dem Gesang sehr häufig. Auch da gibt's wieder Gegenbeispiele natürlich. Aber das ist schon so über die Jahrzehnte sehr stabil geblieben. Aber ich dachte mir, um einfach mal so das zu öffnen, machen wir mal ein Stück, wo wir beide eigentlich nur die Klappe halten und bedächtig daneben stehen. Und ich finde,
ja,
das ist ein unfassbar tolles Stück. Also
ja,
inhaltlich
auf jeden
sowieso,
Fall.
Aber auch musikalisch greift mich das immer sehr.
Genau, und das ist ja auch mein Kumpel Benedikt, der hat irgendwann mal gesagt, hier, guter Trick, mal in die Philharmonie gehen oder so und irgendwas gucken, wo dein Instrument, wenn du jetzt E-Bassist bist oder so, eigentlich gar nicht dabei ist. So, damit du eigentlich mal so musikalisch dich öffnest und gar nicht nur auf dein Instrument lauschst, so, ne?
Genau.
Aber wenn ich jetzt mal an den E-Bass denke, dann spielt er natürlich in der Popmusik oft eine zentrale Rolle, da er das rhythmische, harmonische Fundament mitlegt. Der verbindet das Schlagzeug, die Rhythmusgruppe mit den Harmonie- und Melodieinstrumenten, sorgt für einen vollen, tiefen Klang. Du hast letztens in der Folge noch erzählt, was passiert, wenn der Backing-Track mit den vielen Bässen drauf ausfällt, dass man denkt, es ist Stromausfall. Also bei Popmusik ist der Bass schon echt wichtig, so dass über den Dancefloor durch die Beine in den Körper und die Leute zum Bewegen bringt, ist doch auch oft der Bass. Ich habe es hier auf dem T-Shirt stehen. You can hear the music, but you feel the bass.
Ja.
Und genau, trägt halt dazu bei, dass die Musik fließt, tanzbar ist. Es kann komplex sein. Du kannst aber auch durch ganz einfache Strukturen oder auch prägnante Basslinien den ganzen Song unterstützen. Und in vielen Popsongs ist der Bass aber auch total subtil, aber völlig unverzichtbar. Wenn wir jetzt an eine Linie wie Every Breath You Take von The Police denken, würde ich sagen, auch eine Über-Pop-Nummer. Und im Prinzip
die Pop-Nummer
achtelt Sting wirklich auf dem Bass nur durch, wenn man es, also ne, bum, 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 und unten drunter läuft dieses Gitarrending, was auch dieses Achtelding hat. Und wenn man es dann genau weiß, dann weiß man, dass Sting damals im Studio immer mal noch einen elektrischen Upright dabei hatte, der sogar irgendeinen Namen hat, Herbert, ich habe keine Ahnung. Der mit dem spielt er noch einen Puls, der mit der Bassdrum verknüpft ist, also ein Bum, 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 Bum. Bum, bum, das ist quasi noch mit drin. Das heißt, du hörst zwar die durchgehenden Bassachtel, aber diese beiden, die pulsieren, oder die drei, die pulsieren eigentlich nochmal so ein bisschen mit der Bassdrum. Ne? Jetzt überhaupt nicht fancy oder so, aber ja, einfach, das treibt den ganzen Song mit allen anderen. Also sind natürlich alle Teile wieder geil bei so Police, aber die Basslinie tut auf jeden Fall ihren Teil dazu. Und in dem Moment halt über die Schlichtheit. Fast keine Varianten oder so.
Ja, es geht halt über die Vocals, ne? Und Vocals und die Drums machen da dann den Unterschied in dem Song, wobei die Drums auch erstmal eher minimalistisch sind, aber die spielt ja am Anfang sogar gar keine Hi-Hat, Stuart Copeland, und dann irgendwann, ne, oh, can't you see, kommt die Hi-Hat mit rein, und dann, wenn es so richtig hoch geht da in die Bridge, dann geht das Ride-Becken. Bleibt aber selbst auch für Stuart Copeland-Verhältnisse sehr straight und spielt kaum Fills, und wenn, dann sind es nur Achtelnoten, aber das lebt halt von dem gesamten Arrangement insgesamt, ne? Also das ist schon ein tolles Stück, wofür wir kein Hörbeispiel hatten, weil ich hätte wetten können, dass du Every Breath You Take mit reinnimmst.
Ja, aber das sind ja Sachen, die kennt ja jeder. Ich fand halt so, wie gesagt, ganz spannend, mal Sachen zu nehmen, die dann vielleicht nicht mehr jeder kennt, ne? Und ich meine, was zum Beispiel auch noch jeder kennt, irgendwie sowas wie Uptown Funk. Wir als Bassisten sind natürlich immer happy, wenn im Prinzip die Hookline des Songs, also das, was die Leute am Ende singen, die Basslinie auch ist, irgendwie, ne, dieses eigentlich eine Oktave tiefer, ich habe jetzt gerade keinen Fünfseiter hier stehen. Also solche Sachen sind natürlich so eine Sache, da ist die Basslinie der Song, ne? Da freuen wir uns in der Popmusik natürlich einen Ast ab.
Ice, Ice, Baby.
Genau. Ne, also, aber das ist zum Beispiel auch ein Song, das ist Tonika, Subdominante, Dominante, also die drei einfachsten Akkorde, die man in einem Song haben kann. Aber da John Deacon da geschickte Sachen macht, dass er andere Basstöne als die Grundtöne nimmt, also dass er Slash-Chords spielt oder diese Figur am Anfang stehen lässt über unterschiedliche Akkorde, dass man so ein Ostinato-Ding oder Pedalton-Ding kriegt, holt John Deacon im Prinzip die einfachste Akkordfolge der Welt aus der naiven Ecke, so ein bisschen. Also die Band Queen, sagen wir mal, ne, wird jetzt nicht der Bassist alleine sein. Aber die Basslinie ist halt das Ding, wo du eben nicht nur, wo sich das nicht nur anhört wie der 17. irgendwie
genau.
La 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 bamba. Also die drei Akkorde sind es halt, aber es klingt halt nicht so, ne?
Ich dachte gerade, du spielst Walking on Sunshine.
Ja, war ja auch. Aber das sind ja alles die gleichen. So, ja, das ist klar. Ja, das Ding, ne? Ja. Und um jetzt aber dann mal auch ein Beispiel zu machen, ein Schüler hat mich irgendwann mal, der Jonas, auf Charlie Puth gebracht oder wie auch immer man ihn spricht. Und hau mal den Song Attention raus. Das wäre jetzt mal ein Beispiel, wo ich sage, kennt vielleicht nicht jeder, aber ja.
Bin gespannt.
You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew.
Da sind wir jetzt in der etwas aktuelleren Musik und ja, weiß ich nicht, selbst wenn man, ich habe das ganz oft, selbst wenn ich vielleicht jetzt mit einem Künstler nicht so viel anfangen kann oder eigentlich manchmal auch vielleicht jetzt mit einer Ausprägung, Schublade ist mir zu elektronisch oder irgendwas, aber ich weiß doch immer eine gute Bassline zu schätzen, so. Ne?
Ja,
und
auf jeden Fall.
Du weißt, was ich meine, denke ich. Ja. Ne? Und, ja, und das ist auf jeden Fall eine für mich, das Ding bohrt sich ins Ohr und ist auf cool, auf jeden Fall.
Wobei ich finde, einer der besten Popsongs der letzten, jetzt weiß ich nicht mehr von Vanessa, du hast ihn hier drin, ich habe ihn auch drin, aber dann lassen wir den mal als deinen gelten. Der steht ja direkt hier bei mir da drüber. Okay. Und der ist nicht von den Chili Peppers, auch wenn man das bei den ersten zwei Wörtern meinen könnte.
Ich sehe deine Songs
nicht. Ach, du siehst die Liste nicht? Ja, ich dachte an Justin Timberlake.
Ach so, ja.
Da wollen wir den mal direkt hinterher schmeißen.
Ja.
Ich liebe den Song immer noch, spiel's total gerne.
Ja, auf jeden Fall.
Also es ist auch einfach so ein Song, damit gewinnst du jedes Publikum. Zu Recht. Ja. Weil das ist halt, also bei Popmusik gibt's halt auch echt viel nicht so Tolles, aber das ist eher schon toll, finde ich.
Ja. I can't stop the Ja, das war jetzt mein Schnitzel, der war natürlich sehr basslastig.
Ja, ist okay, ist okay. Ist in Ordnung. Super Song. Und es ist krass, ne? Wir reden über das gleiche Genre und was, also der Song macht irgendwie ungefähr das Gegenteil mit mir, was dieser Grönemeyer-Song macht. Also wirklich, das sind die komplett.
Ja, ja.
Die kompletten Enden des Spektrums, ne? Also wirklich komplett auseinander. Ich würde direkt noch einen hinterher schmeißen.
Ja.
So Stichwort nochmal so für mich ultimative Definition. Und das ist ganz interessant, weil ich habe das auch schon mal live gesehen. Ich drücke auf Play. Also, weißt du, was mich richtig wahnsinnig macht?
Dass ich den Morgen ohne dich spielen muss?
Oh, ich mag den Song total. Das ist natürlich auch ein sehr schlagzeugfreundlicher Song. Aber und jetzt sage ich dir auch direkt, was mich wahnsinnig macht. Viele Bands zocken den so runter.
Mm.
Und eigentlich, wenn man sich den Song mal richtig anhört, geht der totale Oberpunk ab in der Rhythmus-Section. Das ist der Wahnsinn.
Und du kannst dich ja auch in unterschiedlichen Versionen orientieren. Zum Beispiel, wenn du den Live at Knapworth nimmst oder so, dann hat der ja einen etwas anderen Vibe als auf einer anderen Live-Platte oder die Studio-Version. Ja. Und du hast, wenn du dir die unterschiedlichen Sachen anguckst, hast du echt eine Riesenspielwiese, ne, als Schlagzeuger und auch als Bassist. Und das ist schon, ist schon sehr gut. Und wir haben ja diese Robbie Williams-Doku irgendwann auch mal erwähnt, ne? Also der jetzt ist die Amy Winehouse-Geschichte und was weiß ich. Also diese ganze Popwelt mit diesem Ruhm hat natürlich ihre Schattenseiten und den ganzen Kram haben wir auch schon drüber gesprochen. Ne? Also es winkt halt der Mega-Ruhm, aber es ist natürlich auch Druck und irgendwas. Und das ist halt eine krasse Sache. Und wenn wir waren gerade bei Grönemeyer und der Tiefe. Jetzt sind natürlich ganz viele Popsongs auch so ein bisschen Gänseblümchen-mäßig. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht und so. Also und wenn man jetzt auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden will, dann nennt man seine Nummer vielleicht auch einfach Girls, Girls, Boys.
Ja, ich wollte noch gerade kurz, ich drücke sofort auf Play, aber gerade noch einmal anpflegen. Als ich diese Dokumentation von Robbie Williams gesehen habe, war ich ein bisschen geschockt, weil die Bilder, die sie da gezeigt haben in dieser Doku, auf der gleichen Tour war ich damals. Und der war ja damals die absolute Lichtgestalt. Also das war Dude. Und das war einfach eine so krasse Show. Das hat mich so weggeblasen. Also da habe ich im Grunde genommen schon so dieses Ding gehabt, so boah, ich werde Drummer so, ne? Also das hat das nochmal echt richtig befeuert, diese Show, dieser und auch diese Musikalität und die Band.
Ja.
Boah, das war und dann diese Doku sozusagen retrospektiv zu sehen und zu sehen, wie er da in diesem Schacht quasi in diesem wo dieser Bühnensteg ist, wo er dann da so rausgeschleudert wird, ne? Sitzt und eigentlich da gar nicht sein will, ne? Das war schon echt krass, das war ein krasser Flashback. So, Girls, Girls, Boys, es wird ein bisschen direkter.
Ja. Wenn man hier hinhört, dann hört man, die Instrumentierung wechselt so ein bisschen. Also es kommen Sachen rein, Instrumente spielen mehr, weniger, aber die Bassline läuft halt so durch. Ne? Das ist definitiv auch bei vielen Popstücken eine Sache, dass man keine Angst vor Wiederholungen haben darf als Bassist. Das ist aber als Bassist auch in Blues, Funk und sonst wo. Also sonst muss man halt der Solo-Gitarrist werden.
Ja, auf jeden Fall. Oder bei den Chili Peppers spielen.
Ja.
Oder bei einer anderen Band.
Das muss ich morgen auch ohne dich spielen. Katastrophe.
Ja, das ist Unverschämtheit. Spaß beiseite. Du bist ja heute hier sehr mainstreamig. Ich versuche ja hier auch mal ein bisschen Kontrast reinzubringen. Gibt ja noch eine andere Band, wo man sich als Instrumentalist ein bisschen austoben darf. Das wird auch unterm Label Pop geführt. Here It Comes. Eine Studioversion zu nehmen, aber ich dachte mir heute mal hier für die Konformität. Dave Matthews Band mit Satellite.
Ja, genau. Also ich bin jetzt mainstreamiger unterwegs, wobei das für mich eigentlich ein Um-die-Ecke-Denken ist, weil ich natürlich die ganzen alten Haudegen auch als erstes im Kopf habe und dann aber so überlegt habe, okay, was sind denn so die Phänomene der letzten Jahre gewesen, die auch wirklich dann im Mainstream ein bisschen was gemacht haben. Und einer ist auf jeden Fall The Weeknd, würde ich sagen, ja, wo ein bisschen was passiert ist. Und ich glaube, er hat auch den einen oder anderen kleinen Preis abgeräumt oder so. Und da habe ich mal Can't Feel My Face rausgesucht.
Ja. Ich habe aber gleich auch noch so ein anderes, jüngeres Phänomen, keine Angst. Ja, The Weeknd ist natürlich super, ne? Aber bevor ich jetzt hier im Rahmen dieser Folge noch als alter weißer Mann bezichtigt werde, ne?
Das reicht ja, wenn es bei mir so ist.
So, habe ich mich natürlich hier maximal darum bemüht, hier erstmal Gleichberechtigung herzustellen, weil wir haben natürlich in den letzten Jahren in der Popwelt auch ganz, ganz tolle Frauen gehabt. Und ich glaube, eine Person auch aus aktuellem Anlass, wo du ja natürlich nicht drumherum kommst, präsentiere ich hier mal mit einem der, wie ich finde, halsbrecherischst gespieltest möglichen Shuffle-Grooves aller Zeiten. Viel Spaß mit Adele. Und ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich will jetzt hier nicht irgendwie wie der Old Grumpy Guy auch rüberkommen, so, ne, früher war alles besser, ja, so nicht. Es gibt auch heute noch wirklich richtig gut gemachte Popmusik und Adele ist auf jeden Fall eine von den Künstlerinnen, die die Spitze da anführt, was ihre eigene Person, also was einfach die Qualität ihrer Gesangsdarbietung angeht, aber auch bei den Kompositionen an sich. Das geht häufig auch mal über die berüchtigten drei Akkorde im Wechsel hinaus, ne?
Boah, ich bin gerade so schockiert. Hier. Ich habe ja gar keine Damen dabei, aber wenn ich so überlege, so ne, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, da wo vorhin das Hörerfeedback auch war, hey, auf der Rocknacht war ich auch und so, ne, da waren ja zum Beispiel Garbage oder in der Zeit habe ich auch Björk hoch und runter gehört und Björk ist ja nun auch jemand, der quasi so die Grenze zwischen ist das Pop oder ist das Kunst, so, ne, immer wieder, also dieses Human Behavior Ding von damals und so, die Platte, boah, großartig, was sie auch danach alles gemacht hat, ne, da gibt's jetzt so viel. Wir hatten letztens Alanis Morissette hier auch mal, also ich meine, wir haben ja auch permanent quasi Pop-Sachen hier gehabt, ne, und das ist, genauso, du sagst ja sonst immer, entschuldigt bitte, wenn wir nicht alle relevanten Hörbeispiele spielen konnten. Ich glaube, beim Bereich Popmusik wird es uns jeder nachsehen.
Ja. Wir haben ja gestern ja auch schon kurz darüber gesprochen. Trotzdem, ich habe hier so, wie ich finde, eine schöne Verkettung gebaut. Mhm. Es gibt nämlich, ich sag mal, es gibt eine Musikproduzentin, die du kennst, wo du gar nicht weißt, dass sie vielleicht auch eine krasse Musikproduzentin ist. Und um das in einen gut vergleichbaren Rahmen zu bringen, im Grunde genommen, was Pino Palladino am Bass ist, was Josh Freese an den Drums ist, das ist die als Produzentin und als Komponistin für die Female Popwelt der letzten 25 Jahre.
Haben wir letztes Jahr schon drüber gesprochen.
Habe ich schon mal angerissen. Du weißt, wer Linda Perry ist, ne?
Ja, klar.
Jetzt pass auf. Ich habe hier so ein kleines Best-of vorbereitet. Okay. Ein kleines nur, ne? Weil die Liste ist wirklich auch lang und man ist einfach geschockt. Und ich habe quasi auch hier so ein verbindendes Ding. Ich mach mal einen.
Also wer sich erinnern möchte, das war die Sängerin der Four Non Blondes. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? Dass die auch quasi dann in die Producer Welt gewechselt.
Und Songwriter.
Das heißt, eine der ersten Frauen auch so.
Ja, also faktisch die erste Frau in der westlichen Pop-Weltmusik mit dieser Art von Erfolg und so. Ne? Also ich sag mal ein paar Namen, die quasi unter ihren Fittichen. Nee, ich mach nicht. Ich drücke einfach Play. Ich hab's ja hier. So, Numero Uno. Der Song ist übrigens von ihr. Wir verlinken hier dieses Podcast-Interview mit Linda Perry, weil sie ist ja selber eine unfassbar krasse Sängerin. Ja. Und da gibt's zu dem Song gibt's eine unfassbar lustige Anekdote, die sie dann tatsächlich in diesem Podcast-Interview auch gesanglich darbieten kann. Also ich bin wirklich, ich habe unter dem Tisch gelegen vor Lachen. Ich mach mal weiter hier. Mhm. Der Song ist auch von Linda Perry. Eine schöne Live-Version, wobei die Künstlerin selber auch total toll schreibt. Und wir hatten die erste Interpretin, mit der ich das jetzt angefangen habe, Adele, die hätte es ohne eine Linda Perry auch so nicht gegeben. Rolling in the Deep ist zum Beispiel von Linda Perry unter anderem.
Pink ist like auch you. Eine Linda Perry Jüngerin.
Bitte?
Pink ist doch auch eine Linda Perry Jüngerin.
Ich wusste das vorher nicht. Ich habe das alles in diesem Podcast-Interview erfahren. Dann habe ich mal so ein bisschen Google angeschmissen und dachte mir, what? Genau. Und um das sozusagen abzurunden, damit die Quote hier auch passt, nehmen wir jetzt den Linda Perry Song, der von einer anderen, nicht ganz unbekannten Interpretin live gesungen wird. So könnte man den Song ja auch mal spielen mit der Coverband. Pink singt. Noch mal ein bisschen mehr Schmiss als das Original, würde ich sagen.
Boah, ich sehe gerade den 16-jährigen Andreas auf dem Fahrrad nach irgendeiner Scheunenfete mit der Meute nach Hause fahren und alle schmettern aus vollem Hals diesen Song. Unglaublich.
Genau. Das ist verrückt. Times. Ne? Also wir hatten jetzt einmal der Vollständigkeit halber, ne? Also Sängerin, die kompositorisch, produzentmäßig unter ihre Fittiche fallen, Christina Aguilera, Adele, Pink, Alicia Keys, achso, ja. Amy Winehouse übrigens auch, ne? Also das schon irre, also komplett irre irgendwie. Also lohnt sich, sich mal mit der Person zu beschäftigen. Tolle Stücke einfach auch dabei, ne?
Hast du schon, also hast du bestimmt so mit irgendwelchen Original Artists gespielt, wo du entweder, ich sag mal, im Songwriting-Prozess auch drin warst oder nachher die Songs live aufgeführt hast? Und wie gehst du da ran oder gehst du da anders ran, wenn da das Label Pop draufsteht, an irgendwas anderes?
Nee, aber das ist ja in meinem jungen Erwachsenenleben ist das ja immer, also ich Original Artist finde ich, ich will nicht sagen, dass das ein Kampfbegriff ist, aber ja, natürlich habe ich mal natürlich auch angefangen mit eigener Musik und mit Künstlern gespielt und auch so dieser Prozess von Proberaum zur Produktion und dann aufführen und alles dazwischen und dann, wenn das Ganze ein bisschen professioneller wird, dass dann anfangen, irgendwelche Leute da mitzuquatschen, die eigentlich, sagen wir mal, andere Ziele damit verfolgen als der Künstler selbst etc. pp. So diese ganze Bandbreite habe ich mal von winzig klein bis, sagen wir mal, mittelgroß irgendwie immer mal wieder mit und durch gemacht. Gehe ich da anders ran? Weiß ich nicht. Also jetzt bestimmt, weil mir das natürlich jetzt viel, viel, viel bewusster ist durch die Lebenserfahrung, klingt ein bisschen groß mit 34, aber durch die gemachten Erfahrungen jetzt in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, habe ich da jetzt natürlich eine ganz andere Perspektive, als ich das vielleicht mit 17, 18, 19 natürlich hatte. Wäre auch schrecklich, wenn nicht. Wenn mich jetzt jemand fragt, hier so Popproduktion, gehe ich da jetzt anders dran? Ich stelle dann immer direkt eine Anschlussfrage und sage, über welche Art von Pop sprechen wir? Sprechen wir über Sting, Peter Gabriel, Phil Collins Pop? Sprechen wir über Robbie Williams oder sprechen wir über, jetzt weiß ich nicht, von wem Wildberry Lily ist. Also irgendwo, ne? Also in welchem Spektrum von Pop sprechen wir denn jetzt gerade? Und das kann ja, ne, also da geht's am Ende des Tages gar nicht so sehr um das Label Pop, sondern ist wie echt, wie handgemacht darf es dann hinterher klingen? Das ist eigentlich die Frage, ne? Also wie weit darfst du dich sozusagen aus dem Fenster lehnen?
Ne? Ja, und ganz oft geht's ja auch dann um das Labeln, ne? Also ich hab damals mit der Sängerin, Pianistin Anke Johansen irgendwie, das war so ein Ding, wo wir uns in so einem Trio echt gut hochgearbeitet haben, schöne Platten gemacht haben, echt eine schöne Fanbase aufgebaut haben, als Crowdfunding aufkam, als eine der ersten Bands in Deutschland da mal eine beachtliche Summe von den Fans eingesammelt hat, so dass wir dann auf einmal bei Volle Kanne im ZDF Morgenmagazin waren und was weiß ich, ne, diese ganze Tour. Und da war aber, also ich, wenn du mich heute fragst, was war das denn jetzt? Weil wir haben sowohl Jazzclubs gespielt, dann war das halt poppiger Jazz, und wenn wir halt normale Clubs gespielt haben, war es jazziger Pop, so, ne, also so, das ist immer dieses Ding, so, in welche Schublade steckst du das, und dann musst du manchmal nur zwei Wörter umdrehen, also jazziger Pop oder poppiger Jazz, um quasi irgendwo anders, also weil manche Leute brauchen ja die Schubladen, so, ne,
ja, das stimmt.
Aber eigentlich habe ich dann in meinem Kopf die Schranke nicht, ne, klar, irgendwie ist machst du vielleicht dann bei dem einen Gig irgendwie mehr Soli als bei dem anderen Ding, aber es bleiben ja die gleichen Musiker, die gleiche Musik und so, ne, und auch diese Sachen. Also viele von diesen Basslinien, die ich jetzt gerade vorgespielt habe, sind mit Sicherheit funky oder auch Funkmusik beeinflusst oder sowas, ne? Und aber am Ende geht's ja eigentlich immer um guten Groove und oder eine Tiefe in der Musik etc., ne? Und auch die, ich sag mal, das, was für uns oberflächlich vielleicht manchmal ist, ist dann für irgendjemand anderen halt gerade die gute Laune Nummer, so zu der man ins Wochenende tanzt, und dann hat die ja auch ihre Berechtigung, ne? Und ja, deswegen.
Ich kann das mit einem Wort sagen. Also, das ist für mich die Überschrift in Popmusik. Emotionalität.
Ja.
Das ist das, was, das ist für mich das Verbindende zu bisher allen Tracks, die wir gehört haben hier heute. Ich habe noch so ein, zwei, die ich auch wirklich unter die Leute bringen möchte. Stichwort Adult Pop. ja. Fangen wir mal an mit Adult Pop. Das waren natürlich Toto mit Pamela. Und da ist es zum Beispiel so, wenn man sich Texte von den Toto-Platten durchliest, dass es halt, boah, Das ist jetzt in der Regel nicht tiefgründig. So, die haben natürlich einen anderen Parameter. Die haben eine andere Leinwand, auf der die malen. Und da malen die auch erschreckend gut. Ne? Also das geht natürlich über die Musikalität und über den Skill aller Mitwirkenden im Rahmen dieser Kunstwerke, so kann man ja nicht anders nennen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, nur noch ein Hörbeispiel und ich bin quasi über die Setlist für morgen gegangen und habe gesagt, okay, ich fahre jetzt mit dem Finger so lange runter, bis ich irgendwo einen Song habe, wo der Bass im Prinzip ein Ding von vorne bis hinten spielt und das aber auch so ein bisschen die Hook vom Song ist. Und oft reicht, also wenn du eine geile Tonfolge mit einer coolen Rhythmik hast und du spielst das dann, sagen wir mal, in der Strophe hoch, in einem Refrain tief oder so und das Ding ist halt cool, dann ja, ziehst halt einfach den kompletten Song durch, so, ne, und Popmusik muss halt überhaupt nicht komplex oder kompliziert sein und genau, der Finger ist auf der Setlist stehen geblieben, irgendwie bei Songnummer, ich weiß nicht, 5, 6 und zwar bei Cake by the Ocean.
Falsch ausgesprochen. Cake by the Ocean.
Na. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Whoa, so tell me, baby, I'm rolling out from here, sweet, sweet baby, whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Ah, yeah, 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 yeah. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Whoa, for me, baby. Yeah. Genau, ja, das ist natürlich mit der Gitarre, glaube ich, zusammen, aber genau, dann, wenn eine Hook gut ist, dann können ja auch mehrere Instrumente die spielen, genau. Und just in diesem Moment, als der Song lief, blendete mir mein Apple-Kalender oben rechts ein, Gig morgen.
Ja, das sind die Momente, das sind die Momente. Ich hätte ja schwören können, dass du noch No Roots irgendwie als Hookline hier auffüllst.
Ah, aber mein Gott, Jana, wie kann man nur, aber ja, das... genau, also
das wäre die Hookline
gewesen.
Auch in
der Popmusik gibt es natürlich eine ganze Menge guter Songs, wo der Bass sehr im Vordergrund steht und auch Spaß macht zu spielen. Und No Roots ist auf jeden Fall, da müsste man sich eigentlich als Basslehrer noch bedanken bei der Alice Merton, weil also wie viele Schüler von wegen der Nummer von ihrer Band in den Bassunterricht geschickt worden sind, weil die diese ganze Zeit diese Schluckauf Basstöne kommen und dann ist es mal das und mal die zweite Sechzehntel das E und mal die vierte Sechzehntel das T und dann immer schön im Kreis und wenn man dann versucht das zu fühlen, man hat keinen Plan vom Sechzehntelraster, dann viel Spaß. Also da haben auf jeden Fall die Basslehrer der Nation guten Zulauf gehabt durch die Nummer.
Ja, und manche Schlagzeuger sehr gelitten bei dem einen oder anderen Live-Gig.
Was soll das denn jetzt heißen?
Ja, das war aber nicht in Bezug auf deine Bassschüler und Schülerinnen, sondern
ich dachte
auf Kollegen, die das vielleicht manchmal mit der Vorbereitung nicht ganz so seriös betrachten. Und egal. Ich habe noch zwei Tracks, die ich loswerden will. Und einen davon würde ich, oder ein Album vielmehr, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie das Album heißt, das packen wir euch in die Shownotes. Das ist für mich ein Geheimtipp für alle Instrumentalisten. Die Band ist Maroon 5, kennt man natürlich. Klar. Und das Album, wie gesagt, weiß ich jetzt den Titel nicht, da ist auch natürlich This Love drauf, aber ich habe einen anderen Track mir ausgesucht und jeder Song auf diesem Album ist einfach großartigste Popmusik und da sind so coole Grooves drauf, das ist der Wahnsinn. Das war für mich mal so eine Überraschungsentdeckung. Oh, das war ein bisschen sehr abrupt, Entschuldigung.
Ich habe hier vor 10 Folgen oder so mal einen Titel nachgereicht von dieser Dokumentation über diesen amerikanischen Musikproduzenten. Den habe ich jetzt wieder vergessen. Den hatte ich damals dem Markus hier nachgereicht, weil er mich da nochmal gefragt hatte. Und da gibt's sowas, der hat jährlich so eine legendäre Musikparty organisiert. Und so sein größter Star unter seinen Fittichen war, glaube ich, auch Whitney Houston. Und dann ist die in einem Jahr quasi auch mal an dem Tag morgens oder am Abend vorher verstorben. Und das ist ein ganz krasses Ding in dieser Doku, wie sie dann trotzdem diesen Event quasi durchziehen. Und auf jeden Fall gibt's aber noch eine andere Stelle, wo irgendwann quasi so eine Newcomer-Band, so eine Nachwuchsband da auf der Bühne stehen darf. Und das ist halt Maroon 5. Und alle sind sich sofort sicher, die gehen durch die Decke. So, das ist echt cool. Ja.
Sind sie auch. Also dieses Album, wir packen es in die Shownotes. Hört euch das an, liebe Drummer, liebe Bassisten. Da ist so viel cooles Zeug dabei. Da bin ich mal irgendwann aus Versehen drüber gestolpert. Dachte, huch, krass, warum kannte ich das nicht?
Ja, eine Popnummer, wo der Bassist beim ersten Einsatz nicht den Grundton spielt zum Beispiel. Also das und dann da diese verschobenen Sachen, da die Kicks, ne, mit der Bassdrum und so, das ist ja schon auch cool, also wenn man jetzt an den Hit denkt auf der Platte. Ja.
Ich muss noch ein, zwei Minuten investieren. Nee, wie sagt man? Widmen war das Wort, nachdem ich es suchte. Für mich einer der größten der Popmusik. Und ich habe schon gesagt, im Grunde genommen alles, wo Phil Collins involviert war. Und ich glaube, am meisten Zeit für diese Vorbereitung dieser Folge hat mich gekostet, welchen Phil Collins Song und oder Genesis Song und oder Song, wo er Schlagzeug spielt und oder wo er komponiert hat, was nehme ich? Und ich habe mich entschieden für meinen Lieblings-Phil Collins Song. So, weil der Typ ist einfach mal mindestens eine Folge alleine wert. Oder zwei oder fünf. Und das ist nach wie vor mein absoluter Lieblings-Phil Collins Song. Boah, liebe ich dieses Lied. Und ja, ich ärgere mich, dass ich keine Live-Version genommen habe.
Das ist schon gut. Und das ist auch, ich sag mal, die Zeit nach, wo man als, ich sag mal, älteres Kind, frühester Jugendlicher, keine Ahnung, noch so Mini-Stars-CDs gekauft hat oder so, wo die nachgebauten Tracks, bei dir war es ja die Schlümpfe, haben wir irgendwann gehört.
Oh Gott.
Da jetzt ist es raus. Genau. Auf jeden Fall waren meine ersten selbst gekauften richtigen CDs, das waren, glaube ich, Queen. Und dann war aber auch, weil die so schön günstig war, damals irgendwie im Kaufhof oder so, habe ich eine Genesis gekauft. Und zwar ist das so ein schwarzes Cover mit so gelben Plätzchen, Förmchen, ich weiß nicht, vorne drauf. Ich glaube, das ist Genesis einfach. Ich glaube, das Album hat gar keinen Titel, so, ne? Und das hat mich auch, und da kam natürlich die Geschichte, wo die hier alle da so laufend vorne hier I Can Dance oder was, ne, drauf sind.
We Can Dance.
Also Genesis waren auf jeden Fall auch mit Queen und diesen ganzen Klamotten so meine frühste wirkliche musikalische Sozialisation. Sozialisation, mein Gott. Jetzt muss er Schluss machen.
Ich verstehe, genau. Also hier für Collins machen wir mal separat was zu. Der spielt ja jetzt auch, also Leland Sklar ist ja jetzt gar nicht ganz so verkehrt am Bass. Ich glaube, da haben die anderen 50% unserer Zuhörerschaft sicherlich auch einiges zu entdecken. Ich würde sagen, wir schließen, wie wir angefangen haben, wenn ich es nochmal finde, weil es ist einfach großartig. Denn es ist ja am Ende des Tages auch total egal, ob es Menschen oder Maschinen sind, denn
Hauptsache grooved.
Just for fun oder als Profi unterwegs.